Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, guten Tag. In Chile haben die schweren Waldbrände mittlerweile mindestens 24 Menschenleben gefordert. Die große Sommerhitze erschwert in den betroffenen Regionen die Löscharbeiten. Brandstiftung spielt eine wichtige Rolle, aber es wird auch debattiert, ob die Art der Bewirtschaftung die Brandgefahr erhöht hat. Diese Fragen stellen sich auch für den deutschen Wald. In den blicken wir gleich einmal nach Sachsen und einmal in die Republik als Ganzes. Denn der Bund Deutscher Forstleute warnt vor einem erneuten Trockensommer, obwohl es in diesem Winter viel regnet. Außerdem ein Blick auf das Katastrophenskiwochenende in Österreich, Habecks USA-Reise und im Verbrauchertipp geht es um die Qualität von Yogamatten. Zu Beginn der USA-Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck kommt aus Deutschland überwiegend Kritik an Joe Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz, weil die Autoindustrie Wettbewerbsnachteile sieht. Deutsche Maschinenbauer und Anbieter von Photovoltaik hingegen sind begeistert. Katrin Brandt erklärt von Washington aus, warum.
Im vorigen Herbst hatte der US-Präsident eine Botschaft für die ganze Welt. Er habe das größte und wichtigste Klimagesetz in der Geschichte seines Landes unterzeichnet. Das Inflationsbekämpfungsgesetz, kurz IRA, sagte Joe Biden beim Klimagipfel in Ägypten. Fast 400 Milliarden Dollar für den Ausbau sauberer und erneuerbarer Energien. Laufzeit 10 Jahre.
Es ist vollkommen klar, dieses Programm ist ein tolles Ding,
sagt Peter Fahrt, Geschäftsführer und Gründer der RCT Solutions, einer Ingenieursfirma in Konstanz, die weltweit Solarfabriken aufbaut.
Wir haben jetzt ein großes industrielles Land, das sich jetzt committet, große neue Produktionskapazitäten, insbesondere der Solarproduktion, auch in Elektromobilität aufzubauen. Kann ich nur begrüßen.
So viel Lob für das US-Klimapaket und das aus dem Munde eines deutschen Unternehmers, das ist ungewöhnlich. Bisher nämlich kommt vor allem Kritik aus Deutschland und Europa. Dem US-Präsidenten wird Protektionismus vorgeworfen, weil er Steuererleichterungen für Elektroautos daran knüpft, dass wichtige Teile in den USA gefertigt und montiert werden. Aber das Paket ist viel breiter angelegt, sagt Michael Parr von der Allianz für kohlenstoffarme Solarenergie.
It's focused on reducing carbon emissions.
Es konzentriert sich auf die Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Sonnenenergie, Wind, Geothermie, Wasserstoff, Batterien. Elektroautos sind nur ein kleines Element. Um im Jahr 2035 nur noch saubere Energie zu produzieren, müssen die USA ihren Solarstromanteil von 4% auf 40% erhöhen, laut Energieministerium. Bidens Klimapaket könnte dazu führen, dass 950 Millionen Solarmodule installiert werden, schätzen Experten. Und das ist eine riesige Chance für die deutsche Industrie, sagt Solarlobbyist Michael Parr. Wenn man zurückschaut, dann waren es die Deutschen, die die meisten Produktionsanlagen entwickelt haben, um Photovoltaikprodukte zu machen. Dass der US-Präsident die Solarenergie ankurbeln und nun die Abhängigkeit von China verringern will, wird für einen kräftigen Boom bei den deutschen Maschinen- und Anlagenbauern sorgen.
Es gibt wieder praktisch eine Produktion hier in den USA. Das heißt, sie haben wieder eine Möglichkeit, mehr von ihrem Equipment auch nach USA zu verkaufen,
sagt Jutta Trube vom Dachverband VDMA, der vorige Woche deutsche und amerikanische Anbieter zum Netzwerken nach Washington eingeladen hatte. Die deutschen Solarmaschinenbauer verkaufen im Moment vor allem nach Asien und innerhalb Europas, sind aber in den USA schon sehr aktiv. Nicht alle beschränken sich aufs Liefern, zum Beispiel von Beschichtungs- und Verdampfungsanlagen. Einige Firmen verlagern ihre Produktion auch direkt in die USA, weil es durch Bidens Gesetz attraktive Steuererleichterungen gibt. Meyer Burger etwa, ein großer europäischer Modulhersteller, fertigt künftig in Arizona und erhält dort 7 Dollar Cent Gutschrift pro Watt für jedes Modul, berichten US-Medien. Steuererleichterungen für Investoren und ein Boom bei der Nachfrage. Bidens Klimapaket ist besser als sein Ruf und der Kuchen ist groß genug, meint Unternehmer Peter Fahrt. Und die Aufgabe ist riesig.
Telekommunikation war ein Pipifax, die Umwandlung zur Railway war ein Peanuts. Jetzt müssen wir in 25 Jahren Strom, Mobilität und den Industriesektor grün machen. Es ist eine gigantische Sache, die da gerade abläuft. Und ich finde es total toll, dass wir jetzt in verschiedenen Ländern das anpacken. Und ich wünsche uns allen viel Glück.
Katrin Brandt aus Washington. Am 24. Juli 2022 brach in der böhmischen Schweiz in Tschechien ein Waldbrand aus und sprang schnell auf die sächsische Seite über. 6 Wochen lang kämpften Feuerwehrleute, bis die Brände endgültig gelöscht waren. Der Waldbrand hat eine Diskussion über besseren Brandschutz und darüber entfacht, ob der Nationalpark zu einem schwächer geschützten Naturpark umgewandelt werden sollte. Iris Milde berichtet.
Hans-Peter Meyer, Pressesprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz, und ich sind Anfang November auf dem großen Winterberg unterwegs.
Besucher, die hierher kommen, die wundern sich manchmal, wo ist denn nur der Waldbrand? Und man sieht den auch von nirgends, wirklich nur an ganz speziellen Punkten. Und man muss schon vom nächsten Ort hier, Schmilka, eine Stunde hier hochwandern, bis man überhaupt die erste Fläche sieht.
In einer steilen Kurve biegt er vom Wanderweg ab und läuft in den Wald. Nach nur 10 Metern sehen wir erste angekohlte Baumstämme. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli brach in der böhmischen Schweiz ein Feuer aus. Nach Monaten ohne Regen breiteten sich die Flammen schnell aus und sprangen innerhalb eines Tages auf die sächsische Seite über. Direkt in die Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz.
Also es war vor allen Dingen ein sehr kräftezehrendes Ereignis.
Erinnert sich Mirko Göhler, Leiter des Referats Brandschutz beim Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge.
Die Temperaturen im Hochsommer, man muss immer bedenken, es gibt einen Zufahrtsweg in das Gelände, der Rest ist halt zu Fuß zu machen. Es mussten Tragkraft spritzen, da reden wir so über 170 Kilo pro Gerät, ins Gelände gebracht werden. Also das hat die Kameraden schon kräftemäßig sehr herausgefordert.
Die Bilanz? 113 Hektar Wald sind verbrannt. Zum Vergleich, auf tschechischer Seite waren über 1000 Hektar Wald betroffen. 3 Häuser brannten komplett nieder.
Von den Arten her war der Brand zum Glück außerhalb der Brutzeit und außerhalb der Setzzeit, was die Säugetiere angeht. Und wir hoffen eben, dass die sich dann an der Stelle rechtzeitig zurückziehen konnten. Und wir haben auch tatsächlich keine Tierleichen gefunden.
Hans-Peter Meyer bückt sich und deutet auf den schwarzen, verkohlten Boden.
Hier sind viele Samen jetzt immer noch im Boden. Und wenn wir uns jetzt hier mal bücken, ganz wahllos, stehen wir hier, das sind Birkenkeimlinge.
In nur wenigen Jahren werde auf den Brandflächen wieder ein mannshoher Wald stehen, prophezeit der Nationalparksprecher. Das Motto des Nationalparks heißt Natur, Natur sein lassen. Das heißt auch, das vom Borkenkäfer und Trockenheit verursachte Totholz bleibt im Wald. Das hat für Probleme beim Löschen gesorgt, da der Wald unzugänglicher wurde, Bäume drohten umzustürzen. Das Totholz muss raus aus dem Wald, fordert eine Bürgerinitiative. Da der Nationalparkstatus dies nicht zulasse, fordern sie außerdem die Umwandlung in einen Naturpark.
War so der Ansatz zu sagen, dass wir finden, der Status Naturpark besser zu uns passt?
Sagt Daniel Brade, Bürgermeister von Hohenstein. Der Stadtrat von Hohenstein hat bereits 2021 beschlossen, sich für einen Naturpark einzusetzen, weil die strengen Vorschriften eine touristische Entwicklung nicht zuließen.
Und jetzt kam natürlich nochmal der Waldbrand dazu, wo diese touristische Seite aber in den Hintergrund gerückt ist, weil jetzt auf einmal natürlich für unsere Bevölkerung klar wurde, dass die Waldbewirtschaftung, so wie sie betrieben wird, eine Gefahr auch darstellt für das Leib und Leben und auch für, ich sag mal, die Bebauung.
Das, was die Menschen normal sehen, die dicken Bäume, die sind ja gar nicht verbrannt. Sind auf der Oberfläche verkohlt. Das liegt aber an dem Feuer, was vom Boden ausgeht. Sondern es ist eher das feinere Material. Also Äste, Zweige unter 7 cm, die Nadelstreu, die Bodenvegetation, die Humusauflage. Das ist die eigentliche Brandlast.
Stellt Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden, fest. Er hat Ende Januar ein Gutachten vorgestellt, das besagt, dass Totholz den Brand kaum beeinflusst habe. Dieser habe sich vor allem durch Flugfeuer ausgebreitet. Dass sie sich von den strengen Regeln des Nationalparks eingeengt fühlen, etwa was die Erschließung neuer Flächen anbelangt, beklagen einige Kommunen. Aber gleichzeitig profitieren sie von seiner weltweiten Bekanntheit. 3,5 Millionen Besucher kommen pro Jahr, um zwischen den Sandsteinfelsen zu wandern. Und gibt Robert Schimpke, Sprecher des sächsischen Umweltministeriums, zu bedenken.
Also mit dem Nationalparkstatus erfüllt der Freistaat Sachsen quasi als Träger der Nationalparkverwaltung eine ganze Reihe von Aufgaben, von denen die Gemeinden profitieren. Also Ranger gibt es vor Ort. Es gibt eine leistungsfähige Nationalparkverwaltung, die sich um Wege kümmert. Diese Aufgaben, die müssten, gäbe es die Nationalparkverwaltung nicht, müsste die von den Gemeinden getragen werden.
Nun warten alle gespannt auf die Empfehlung einer Expertenkommission. Hermann Schröder ist ihr Vorsitzender.
Also ich würde hier nicht von Nachbesserungsbedarf, sondern von Optimierungsmöglichkeiten sprechen. Die Einsätze liefen soweit aus unserer Sicht okay. Aber es gibt immer wieder bei solchen Großeinsätzen anschließend einen Rückblick. Man schaut kritisch an, was man getan hat. Und man merkt auch natürlich, wo können wir besser werden. Und daran werden wir arbeiten jetzt.
Im März sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.
Iris Milde über die Nationalparkdiskussion in Sachsen. Es regnet viel in diesem Winter. Gute Voraussetzung, damit sich die Wasservorräte im Boden wieder auffüllen. Trotzdem warnt der Bund Deutscher Forstleute, BDF, für den kommenden Sommer vor zu viel Trockenheit. Rainer Steding spricht für den BDF, der die Interessen von rund 10.000 Angestellten und freiberuflichen Forstleuten aller Berufsgruppen vertritt. Kurz vor dieser Sendung fragte ich ihn, wie er denn zu dieser pessimistischen Einschätzung kommt.
Ja, das Gefühl, dass es gut regnet und sich damit das Wasserproblem erledigt, dem wollten wir etwas entgegenwirken, weil wir wissen natürlich, dass im Sommer die nächste Dürre folgen kann. Sie muss nicht kommen. Und wir wissen auch, dass sich an der derzeitigen Entwässerung unserer Landschaft noch nicht ganz viel geändert hat. Das heißt, es fließt viel Wasser in Richtung Nordsee bei uns, da wovon ein Teil in der Landschaft verbleiben sollte. Das sagen ja nicht nur wir, sondern auch die Bundesregierung mit ihrer Wasserstrategie.
Wer entwässert wofür?
Eigentlich ist die Entwässerung eine große zivilisatorische Kulturleistung. Nehmen wir die Städte mal, lassen wir die mal außen vor, der Landwirtschaft, um Land urbar und nutzbar zu machen für Viehhaltung, Lebensmittelerzeugung. Und für die Zukunft ist dieses alte Modell, Landschaft zu entwässern, um Landwirtschaft zu betreiben, aber nicht mehr tragfähig, weil einfach sich die Wassersituation sehr stark gewandelt hat und wir viel mehr darauf angewiesen sind, mehr Wasser in der Landschaft zu halten, so wie es früher von Natur aus auch war. Natürlich wollen wir nicht alles wieder vernässen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist Niedersachsen sozusagen von lauter Drainagen durchzogen, die in die Nordsee münden?
Ich habe ja nun so 40 Jahre Berufserfahrung, gerade in Niedersachsen. Und ich glaube, kein Bürger kann sich vorstellen, wie viele Drainagen unter Äckern und Wiesen liegen, die man ganz normal sieht. Aber man sieht halt die Rohre in einem Meter Tiefe nicht. Mhm. Und dadurch kommt natürlich eine enorme seitliche Entwässerung in Gang, die gefühlt, das ist nicht nachgewiesen, auch unsere Wälder betrifft, wenn seitlich das Wasser sozusagen abgezogen wird. Und das muss sich ändern, weil wir in trockenen Sommern mehr Wasser im Boden brauchen. Und wir brauchen natürlich auch eine bessere Strategie, um die Grundwasservorräte wieder aufzufüllen.
Sie beklagen, dass es begradigte Gewässer gibt, die die Wälder durchschneiden und Vorfluter in den Randbereich der Wälder, dass die künstlich vertieft werden. Viele Waldbesitzer oder andersrum, viele landwirtschaftliche Betriebe sind aber doch auch Waldbesitzer. Also eigentlich müssten sie sich doch gegenseitig gut verstehen.
Da rangiert im Zweifel das landwirtschaftliche Interesse höher als das Interesse am Wald, was ich ein Stück weit auch verstehen kann. Bei uns ist es halt so, dass in den Wäldern schon sehr viel getan wird, um das Wasser zurückzuhalten. Aber wenn ein tiefer Vorfluter oder ein tiefer begradigter Bach, also ein tiefgelegter, der früher normal nicht so tief war, durch einen Wald fließt, dann hat das natürlich Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt im Wald, auf eine bestimmte Entfernung links und rechts. Und da können wir einen Wald feucht halten, wie wir wollen. Er wird in dem Moment durch dieses tiefer gelegte Gewässer automatisch mit entwässert.
Versiegelung, Sie erwähnten die Städte, Sie sagten, Sie haben die Städte gerade außen vor gehalten, aber Versiegelung ist natürlich auch ein wichtiger Grund für schnelles Abfließen von Wasser. Wie wichtig ist Ihnen da eine Änderung?
Gleichermaßen. Wir sind natürlich als Förster und ein Stück weit Baumexperten auch Fan davon, dass Städte grüner werden. Das brauchen wir in Zukunft im Klimawandel, um die Städte zu kühlen. Und dazu braucht es natürlich auch eine entsprechende Wasserhaltung in den Böden unter den Städten. Und da werden ja auch Strategien diskutiert. Nur das Ganze muss halt vorankommen. Und auf dem Land haben wir halt diese Wasser- und Bodenverbände, die sind ja sehr schlagkräftig. Und deswegen die Forderung, kehrt ihnen die Aufgabe um, Wasser halten und managen, statt Wasser abführen.
Das heißt, Sie müssen das nochmal institutionell erklären. Wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt Wasser- und Bodenverbände und es gibt die Landwirtschaft und die kooperieren. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Wasserverbände eigentlich auf ihrer Seite wären.
Die Wasser- und Bodenverbände sind selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und gehen Sie mal davon aus, dass überwiegend Landwirte dort in den Vertretungsgremien sitzen und diese Wasserverbände steuern. Und die haben natürlich ihre speziellen Interessen. Und da muss man gucken, dass das öffentliche Interesse, mehr Wasser in der Landschaft zu halten, da nicht zu kurz kommt. Und wenn Sie in das Gesetz für diese Verbände schauen, dann ist halt noch nicht darin verankert, liebe Verbände, eure oberste Strategie muss sein, Wasser zu managen und in der Landschaft zu halten, sondern da steht mehr von Entwässerung und Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen und dergleichen drin.
Die Waldbesitzer müssen offenbar Entwässerungsbeiträge leisten, schreiben Sie in Ihrer Warnung. Geht es Ihnen auch ums liebe Geld? Also Sie möchten ja von Entwässerungsbeiträgen befreit werden zu diesen Verbänden offenbar, ne?
Ja, das ist ein alter Streitpunkt zwischen Waldbesitzern und Verbänden, weil in der Regel der Waldbesitzer von einer Entwässerung nicht profitiert, zum Teil auch echte Nachteile hat und dieses Ganze noch finanziert. Und das sind erhebliche Beträge für größere Waldbesitzer.
Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, könnten die Waldbesitzer auch was tun, um das Wasser besser im Wald zu halten?
Ja, das war eigentlich Punkt 2 dieser Pressemitteilung, sozusagen auf die Kollegenschaft zu zeigen und daran zu erinnern, nicht nachzulassen mit Wasserrückhaltemaßnahmen im Wald. Das fängt an beim Verschließen von Gräben, geht weiter über das Ableiten von Wasser in Wegegräben, nicht in den nächsten größeren Graben, sondern einfach in den Waldbestand, wo es dann in Mulden versickern kann. Der Erhalt von Feuchtbiotopen, sowieso der Erhalt von Waldmooren, da tut sich schon eine ganze Menge. Aber man soll es auch bei der täglichen Arbeit nicht vergessen. Und insofern ist es auch eine Erinnerung an uns als Branche, dass den Wasserspeicherwald nicht zu vergessen.
Ja, und das vorab aufgezeichnete Interview mit Rainer Steding vom Bund Deutscher Forstleute gibt es nachher auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek. Alle BergexpertInnen warnen davor, dass die Klimaerwärmung die Hochgebirge gefährlicher machen wird. Einmal durch verstärkte Wetterextreme sowie durch Veränderungen im Gestein, wenn sich Wärme statt Kälte ausbreitet. Aber in den Bergen spielt natürlich auch das persönliche Risikoverhalten eine Rolle. Oliver Schosch über das aktuelle Katastrophen-Skiwochenende in den Alpen.
Freitagmittag, Tirol, Skigebiet Obergurgl, Hochgurgl. Ein 32-jähriger Chinese kommt ums Leben. Mit zwei Freunden verlässt er die gesicherte Piste. Sie wollen ein Video drehen. Der Chinese springt von einer Bergkante in eine Mulde. Er stürzt und löst eine Lawine aus, die ihn 100 Meter in die Tiefe reißt und verschüttet. Freitagabend, Vorarlberg, Kleinwalsertal. Ein 55-jähriger Freeride-Skifahrer aus Baden-Württemberg ist alleine unterwegs und kommt nicht mehr von seiner Tour zurück. Seine Frau alarmiert die Rettungskräfte. Erst am Samstagvormittag wird er unter den Schneemassen tot geborgen. Samstagmittag, Tirol, Zillertal. Ein erst 17-jähriger Neuseeländer wird von einer Lawine in den Tod gerissen. Er war außerhalb einer gesperrten schwarzen Piste unterwegs. Die Gefahr war bekannt. In Österreich war an vielen Orten Lawinenwarnstufe 4 von 5 ausgerufen worden. Der Lawinenexperte von Geosphäre Austria, Matthias Walcher, hatte noch am Freitag erklärt, wie gefährlich es werden kann.
Das kommt zu ergiebigen, auch in der Intensität hohen Niederschlägen. Begleitet wird das Ganze von stark bis stürmischem Wind. Und das bedeutet, dass die Lawinengefahr ansteigt. Für den Skitourensportler, für den Wintersportler im Allgemeinen, ist das eine sehr gefährliche Situation. Das sehr leicht zu Verschüttung führen kann.
Adi Rohrer, ein Einsatzleiter der Rettungsleitstelle Vorarlberg, beschwerte sich in österreichischen Medien über die Leichtsinnigkeit vieler Wintersportler. Die Leute sind sehr unverantwortlich unterwegs und immer wieder im freien Skiraum. Sie glauben es einfach nicht, wird Rohrer zitiert. Samstagvormittag Limojoch, Südtirol, Italien. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern ist eine 31-jährige Tourengeherin aus Bayern mit ihrer Freundin im Gelände unterwegs. Beide Frauen werden von einer Lawine mitgerissen, die 31-jährige wird stark verschüttet und stirbt. Samstagabend Tirol, St. Anton. In einer Rinne löst sich eine Lawine und reißt den 29-jährigen Skiführer und einen 33-jährigen österreichischen Gast mit. Beide werden verschüttet und können wegen der Lawinengefahr erst am Sonntag tot geborgen werden. In Kaunerberg in Tirol kann ein weiterer am Samstag verschütteter Mann erst am Sonntag tot geborgen werden. Er war 62 Jahre alt. Sonntagvormittag Ötztal in Tirol. Drei weitere Skitourengeher werden von einem Schneebrett erfasst. Einer von ihnen muss reanimiert werden und stirbt. Am Katastrophenskiwochenende verliert schließlich auch noch ein Mitarbeiter eines Skigebiets sein Leben. Im Deberntal in Tirol wird ein Schneepflugfahrer von einem Schneebrett erfasst und aus dem Traktor geschleudert.
Aus Österreich Oliver Schusch.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Gymnastik und Yoga, das sind zwei Sportarten, die auch in Deutschland populär sind. Und bei beiden kommt es auf eine passende Unterlage an, auf eine bequeme, stabile und rutschfeste Matte. Die Stiftung Warentest hat sie untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Wer regelmäßig Yoga oder auch Gymnastik wie Pilates oder Aerobik praktiziert, wird eine eigene Matte nicht missen wollen. Egal, ob im Sportstudio oder in den eigenen vier Wänden trainiert wird. Weshalb die meisten Sportmatten mit Griff oder Trageband ausgestattet sind. Sie lassen sich einfach zusammenrollen und transportieren. Doch Sportmatte ist nicht gleich Sportmatte, sagt Warentesterin Claudia Till. Es gibt unterschiedliche Anforderungen.
Die Gymnastikmatten sind dicker als Yogamatten und bieten dadurch meist eine bessere Dämpfung. Die ist eben wichtig, um den Körper bei den verschiedenen Übungen gut abzustützen und die Gelenke zu schonen. Bei den Yogamatten ist es so, dass sie in der Regel dünner sind und sie sollen vor allen Dingen einen festen Stand bieten und auch nicht rutschen.
Jeweils 8 Gymnastik- und Yogamatten wurden untersucht. Die Produkte sind recht stabil, sie verformen sich nicht und besonders die Yogamatten halten auch längere Belastungen sehr gut aus.
Die meisten Matten hatten kein Problem mit Druckstellen zum Beispiel und waren auch so reißfest und stabil. Das heißt, die Matten, die sind belastbar und es spricht nichts dagegen, dass sie lange halten.
Hergestellt sind die Sportmatten meist aus einem Kunststoffgemisch. 2 Yogamatten waren laut Herstellerangaben aus Naturkautschuk gefertigt. Doch in einem Fall stimmte das nicht. Es wurden recht hohe Mengen an Latexproteinen nachgewiesen. Schlecht für Allergiker, denn das kann beispielsweise Hautausschlag verursachen. Weshalb das Modell EcoPro Mat des Herstellers Body als einzige Yogamatte im Test wegen falscher Deklaration keine gute Gesamtbewertung erhielt. Und bei den Gymnastikmatten wurden, anders als bei den Yoga-Unterlagen, oft zu viele Schadstoffe im Labor nachgewiesen. Warentesterin Claudia Till.
Wir haben bei der Adidas-Matte den Weichmacher DEHP nachgewiesen und zwar in einer so hohen Konzentration, dass der eben über dem erlaubten Grenzwert der EU liegt. Der Stoff beeinträchtigt die Fortpflanzungsfähigkeit und kann bei Schwangeren das Kind im Mutterleib schädigen. Bei der Matte von PowerX haben wir sogar einen ganzen Schadstoffcocktail gefunden, zum Beispiel PAKs, Naphthalin und kurzkettige Chlorparaffine. Naphthalin und die kurzkettigen Chlorparaffine stehen im Verdacht, Krebs zu erzeugen.
Beide genannten Gymnastikmatten wurden wegen der Schadstoffwunde auf die Note mangelhaft abgewertet. Auffällig zudem die Preisunterschiede. Günstige Gymnastikmatten werden ab und an als Aktionsware für unter 20 Euro beim Discounter verkauft. Yogamatten können hingegen bis zu 100 Euro kosten. Die Testsieger.
Bei Gymnastikmatten landet die Alex Air Pro von Galeria auf dem ersten Platz. Sie hat eine besonders gelenkschonende Dämpfung. Bei den Yogamatten empfehlen wir vor allen Dingen, das Modell von Jade Yoga, die kostet allerdings rund 90 Euro. Sie ist besonders stabil und rutschfest. Günstige Yogamatten kommen zum Beispiel von Amazon und von Decathlon und die kosten 30 Euro.
Fazit: Die meisten Yogamatten konnten in dieser Untersuchung überzeugen. Hier erhielten 7 von 8 Produkten eine gute Gesamtbewertung. Und bei den Gymnastikmatten konnten hingegen nur 2 punkten, weil sonst oft zu viele Schadstoffe gefunden wurden.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen ist nach einer Umgruppierung der Brennelemente wieder am Netz. Es handelte sich um die letzte Revision in einem deutschen AKW. Jetzt kommt der Streckbetrieb und am 15. April ist dann endgültig Schluss. Schluss auch für heute bei Umwelt und Verbraucher. Mehr zum Erdbeben ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.